Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Hallo und guten Tag. In dieser Stunde geht es um die Rolle der beiden großen christlichen Religionsgemeinschaften in unserem Gemeinwesen. Um das Verhältnis von Kirche und Staat und um Geld, namentlich die Kirchensteuer und andere staatliche Zuwendungen für die evangelische und die katholische Kirche. Es diskutieren die Rechtswissenschaftlerin Diana zu Hohenlohe, der Autor Philipp Möller und der katholische Theologe und Ökonom Bernhard Emunds. Ihnen allen erstmal schönen guten Tag. Bernhard Emunds leitet das Nell-Breuning-Institut an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen. Herr Emunds, seit der Weimarer Verfassung sind in Deutschland Staat und Kirche weitgehend voneinander getrennt. Und doch ist es ja so, dass sie miteinander waren und auch noch sind verbunden in irgendeiner Weise, auch vielleicht aufeinander angewiesen. Ist Ihnen Deutschland angemessen säkular heute? Also stimmt der Abstand zwischen Staat und Kirche?
Ich glaube, dass es einzelne Fragen gibt, wo man das neu justieren muss, wo auch sozusagen größere Distanz notwendig ist. Aber insgesamt sind wir mit diesem Mechanismus der kooperativen Trennung, mit diesem Programm ganz gut gefahren.
Die einzelnen Punkte, wo man justieren könnte und sollte, werden wir diskutieren. Diana zu Hohenlohe lehrt an der Sigmund-Freud-Universität, Privatuniversität in Wien. Kirchenrecht ist eines ihrer Fachgebiete. Würden Sie die Sicht der Dinge teilen können?
Ja, wir haben eine freundliche Trennung zwischen dem Staat und den Kirchen. Wir hätten eine andere Lösung finden können nach dem Ersten Weltkrieg und hätten ein laizistisches Modell wählen können, wie das etwa in Frankreich der Fall ist oder wie es auch in der türkischen Verfassung verankert ist. Das führt aber zu vielen Kompromissen, die rechtlich problematisch sind. Tatsächlich ist es etwa so, dass in Frankreich Kirchengebäude als Teil der Kultur in einem viel, viel erheblicheren Umfang, als das in Deutschland der Fall ist, finanziert werden. Auf der anderen Seite ist gar nicht klar, was dürfen Kirchen in der Öffentlichkeit, auf der Straße, wie ist das mit den Kirchengeläut oder anderen Verlautbarungen in der Öffentlichkeit. Also ist da viel schwieriger, eine friedliche Zusammenarbeit zu finden. In Deutschland haben wir so ein Zusammenleben gefunden zwischen Staat und Kirchen, das offen ist, das auch neue religiöse Gemeinschaften mit einschließt und das partnerschaftlich organisiert ist, und das erweist sich als ein großer Vorteil gegenüber anderen Staaten, die andere Lösungen gewählt haben.
Philipp Möller ist Vorsitzender des Zentralrats der Konfessionsfreien. Und bevor Sie auch ganz kurz Ihre Sicht der Dinge mit uns teilen, müssen Sie mal in aller Kürze erklären, was heißt konfessionslos? Das heißt ja nicht atheistisch.
Genau, also Sie sagten zuerst Zentralrat der Konfessionsfreien, dann fragten Sie, was ist konfessionslos? Da sehe ich schon den ersten wichtigen Unterschied,
ja,
auch
wenn
das nach Haarspalterei klingt. Als konfessionsfrei bezeichnen wir alle, die frei von einer Konfession sind, die sich also nicht zu einer Weltanschauungsgemeinschaft zurechnen, die also kein Bekenntnis abgelegt haben, zu einer Weltanschauungsgemeinschaft zu gehören. Und das sind in Deutschland inzwischen 42% der Menschen.
Aber ich verstehe trotzdem noch nicht den Unterschied zwischen frei und los.
Naja, los klingt so, als würde man etwas vermissen, und frei bedeutet, dass man frei von etwas ist. Und das finden wir einfach den schöneren Begriff, und es bezeichnet vor allen Dingen ja auch die Religionsfreiheit, die Konfessionsfreiheit, das Recht darauf, keiner Religionsgemeinschaft angehören zu müssen und auch keine Religionsgemeinschaft unterstützen zu müssen. Und dieses Recht wird in Deutschland systematisch verletzt.
Dann gehen wir gleich ans Eingemachte an der Stelle. Aber ganz kurz noch, Herr Emunds und Frau Hohenlohe haben ja gesagt, dass Sie im Großen und Ganzen von einigen Feinjustierungsmöglichkeiten abgesehen mit dem Verhältnis Kirche-Staat in Deutschland zufrieden sind. Sie auch?
Nein, es wird Sie nicht wundern, wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, denn die Weimarer Reichsverfassung hat eine erheblich stärkere Entflechtung von Staat und Kirche vorgesehen, die vor allen Dingen in der Zeit des Nationalsozialismus, aber auch in der Nachkriegszeit ganz, ganz klar und immer wieder konterkariert wurde. Und heute stehen wir vor einer Situation, in der Religion und Staat in Deutschland zwar auf dem Papier voneinander getrennt sind, aber in der Realität leben wir noch ein Stück weit in der Kirchenrepublik Deutschland, was angesichts der massiven Austrittszahlen schlicht und einfach überholt ist.
Herr Emunds und Frau Hohenlohe, Kirchenrepublik Deutschland?
Nee, das kann ich so nicht nachvollziehen. Also wir leben in einer Gesellschaft, die, wenn man so will, postchristlich ist. Das heißt, die christlich geprägt wurde, auch noch manche christliche Prägung sozusagen hat. Und wir sind jetzt in einem Prozess, wo wir neu finden müssen, wie die Kirchen zum Staat stehen. Dabei spielt eine große Rolle, dass es eben Konfessionsfreie gibt, dass es Menschen gibt, die gar keiner Religion sich zugehörig wissen, dass es aber auch mehr und mehr Menschen gibt, die einer anderen Religion sich zugehörig fühlen, vor allen Dingen Muslime. Und das erfordert sozusagen eine Neujustierung. Aber letztendlich ist es so, dass der Staat in einem hohen Maße auch mit davon profitiert, dass es Religionsgemeinschaften gibt und damit, genauso wie es auch andere weltanschauliche Gemeinschaften gibt, aber damit sozusagen auch Quellen hat für Gemeinsinn, Quellen auch für einen kritischen Blick auf diese Gesellschaft, einen kritischen Blick, der sozusagen daran festhält, dass das Flache hier und jetzt nicht alles sein kann, sondern dass es da um mehr geht, dass es in unserem Leben um mehr geht. Ich glaube, das sind alles ganz wichtige Funktionen, die Religionen in dieser Gesellschaft haben, und davon profitiert dieser Staat auch. Den ganzen Bereich der sozialen Dienstleistungen, denken Sie an den Bereich der Bildung, das sind sozusagen ganz wichtige Beiträge. Unsere Gesellschaft ist vom Prinzip her so aufgebaut, dass eben in der Gesellschaft verschiedene Gruppen ihre Anliegen beitragen können, dass sie auch bestimmte Aufgaben übernehmen können, die in anderen Ländern der Staat übernimmt, und damit sind wir sehr gut gefahren.
Ich möchte dem Herrn Möller teilweise recht geben. Es ist natürlich so, dass sich so ein System etabliert hat, wo die Kirchen ein faktisches Prä haben in der Gesellschaft, bei Diskussionen und überhaupt im Gespräch mit dem Staat. Und wir sehen jedenfalls, dass der Staat große Probleme hat mit nichtchristlichen oder mit christlichen Gemeinschaften, die nicht die großen Kirchen sind, umzugehen und hier adäquate Lösungen zu finden. Wir sehen das im muslimischen Bereich, dass wir da viele Aspekte haben, die nicht geklärt sind. Wie ist das mit Religionsunterricht an den staatlichen Schulen? Wie ist das mit theologischen Fakultäten im muslimischen Bereich? Wie gehen wir um mit kleinen religiösen Gemeinschaften, die jetzt einen großen Zuwachs haben und die nicht die Großkirchen sind? Können wir die gleichstellen? Müssen wir die gleichstellen? Oder gibt es Unterschiede, die wir machen müssen aufgrund der faktischen Größe oder solchen Dingen? Also im täglichen Umgang sehen wir jedenfalls aus juristischer Sicht, dass es viele Aspekte gibt, die nicht so leicht zu handhaben sind, wo wir aber aus dem juristischen Bereich immer denken, die Verfassung hat eigentlich gute Lösungen. Nur werden diese Lösungen von den Ministerien immer oder oft noch nicht adäquat umgesetzt, so wie wir uns das eigentlich gerne vorstellen, wie es sein sollte.
Genau, da gebe ich Ihnen absolut recht. Die Verfassung hat sehr gute Lösungen, aber sie werden nicht umgesetzt. Bevor wir aber auf den Blumenstrauß schauen, den Sie hier schon vorgelegt haben, nochmal ein Wort zu Herrn Edmunds. Es wird immer wieder davon gesprochen, der Staat würde von den Kirchen profitieren. Es geht um soziale Dienstleistungen. Und hier kommt wirklich meine wichtigste und eindringlichste Botschaft. Die sozialen Dienste, die die Kirchen als Träger leisten, werden aus der Öffentlichkeit bezahlt. Nicht aus Kirchensteuermitteln und nicht aus Staatsleistungen. Und ich halte es für ein großes Problem, wenn zum Beispiel der öffentliche Rundfunk dafür missbraucht wird, zu behaupten, dass Kirchenaustritte das Sozialwesen in Deutschland gefährden würden, dass die Ablösung der Staatsleistung das Sozialwesen in Deutschland gefährden würden. Das ist nämlich nicht der Fall. Die christlichen Kirchen, die christlichen Kindergärten, die Krankenhäuser und Pflegeheime in kirchlicher Trägerschaft sind allesamt aus öffentlicher Hand finanziert und haben mit den Kirchensteuern und den Staatsleistungen überhaupt nichts zu tun. Hier wird ein, Bild gezeichnet, das wirklich bedrohlich ist. Es wird gesagt, tretet nicht aus der Kirche aus, sonst werden die Sozialleistungen gefährdet. Und da muss ich deutlich widersprechen, das stimmt einfach nicht.
Ja, Herr Möller, aber das habe ich auch überhaupt nicht behauptet. Wir haben jetzt gerade allgemein über das Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften in Deutschland gesprochen. Und ich habe darauf verwiesen, dass es, glaube ich, in unserer Gesellschaft gut ist, dass wir unter dem Schlagwort der Subsidiarität verschiedensten Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften Freiräume schaffen, dass sie Aufgaben für den Staat übernehmen und dass das gut ist. Es ist ja so, dass jetzt, was die sozialen Dienstleistungen angeht, 90% vom Staat refinanziert werden, was auch gut ist, weil sonst müsste es ja, das sind halt 95, aber normalerweise heißt es 90%. Ansonsten müsste der Staat ja diese Leistungen selber erbringen. Und wenn Sie eine gewisse Nähe zu Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften haben, haben Sie sozusagen auch nochmal eine ganz andere Bereitschaft, sich einzubringen und sozusagen auch wirklich gute Dienstleistungen zu erbringen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist und dass viele Menschen das wichtig finden, dass sie diese Möglichkeiten haben. Aber natürlich ist das keine Frage der Finanzierung der Kirche, weil von diesen Kirchensteuereinnahmen etwa nur 10% weitergegeben werden an solche sozialen Dienstleistungen. 90% sind für kirchliche Aufgaben bestimmt.
Gut, da müssen wir vielleicht unterscheiden zwischen Gemeinwesen und Gemeinwohl. Also die Politik, die aktuelle Bundesregierung sieht es so, ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag, dass die Kirchen einen wichtigen Teil des Gemeinwesens darstellen. Sie leisten einen wertvollen Beitrag für das Zusammenleben und die Wertevermittlung in der Gesellschaft. Kann man aus Ihrer Sicht darunter eine Unterschrift setzen?
Also aus meiner Sicht kann man da teilweise eine Unterschrift drunter setzen, weil die Kirchen tatsächlich wichtige Beiträge für diejenigen leisten, die sich für Kirche interessieren. Das sind aber immer weniger Menschen. Ich war gerade in einem katholischen Gottesdienst aus familiären Gründen und mir ist dann nochmal klar geworden, wie stark totalitär und autoritär und patriarchal dieses System aufgebaut ist. Aus meiner Perspektive passt das einfach nicht mehr in unsere heutige Zeit. Die Leute treten nicht nur aus den Kirchen aus, weil es dort ein organisiertes sexuelles Verbrechen gibt, sondern sie treten aus, weil sie daran kein Interesse mehr haben. Diese Rolle, die Sie beschreiben, dass die Kirchen oder im Koalitionsvertrag auch beschrieben wird, Werte vermitteln, das war mal so. Aber wir haben heute ein stabiles Wertesystem, auch ohne die Kirchen. Und deswegen sind wir auf die Kirchen als Werteinstitution nicht mehr angewiesen.
Herr Emuns und auch Frau Hohenloh, Kirche ist also schlichtweg unmodern geworden oder hat einen Teil ihrer sinnstiftenden Funktionen verloren. Das einer, vielleicht sogar der wesentliche Grund, warum Hunderttausende waren es im letzten Jahr, austreten aus den beiden großen Kirchen?
Ich glaube schon, dass das ein Aspekt ist. Es ist vielleicht aber auch die sehr schnelllebige Welt, wo man weniger nachdenkt über solche Aspekte wie Jenseits, was passiert mit Leuten, die gestorben sind, habe ich Verpflichtungen auch gegenüber Gott oder dem Nächsten. Solche Dinge schwinden in unserer Zeit, wo Leute am liebsten Selfies machen von sich selbst. Auch das ist ja ein neues Phänomen. Man fixiert sich eher auf sich selbst, auf seinen kleinsten Bereich von Familie oder Bekannten. Die Idee, dass man vielleicht auch über seinen Tod hinaus was Gutes hinterlassen muss, ist vielleicht nicht überall so. Die Ursprungsidee dahinter, dass die Kirchen für den Staat unbedingt erforderlich sind, war, dass die Kirchen den Menschen, die Bürger sind und zugleich auch Mitglied in einer Kirche, beibringen, zum Beispiel, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen und andere solche Dinge, wo wir jetzt auch aufgrund der Zuwanderung teilweise sehen, dass andere kulturelle Kontexte hier andere Werte sehen. Dafür wollte man die Kirchen haben, dass die solche Dinge beibringen. Ob sie das heute noch leisten können, das ist vielleicht nicht mehr in dem Umfang in der Tat, wie das früher so war.
Ich glaube, dass wir tatsächlich unterscheiden müssen. Es gibt einen Moment des Unzeitgemäßen, das vielleicht jetzt heute zum Kirchlichen auch dazugehört, sozusagen auch Dinge, Fragen wach zu halten, die sonst untergehen. Aber natürlich als Katholik würde ich Herrn Möller sofort recht geben, dass die katholische Kirche einen enormen Reformbedarf hat und dass gerade die katholische Kirche in Deutschland aber jetzt eben auch in einem solchen Reformprozess ist und versucht, ihre Strukturen zu verändern. Was aus meiner Sicht entscheidend nochmal ist für die Bedeutung des Christentums in dieser Gesellschaft und damit letztendlich auch für die Bedeutung der Kirchen als Institutionen, ist nicht nur die Vermittlung von einzelnen Werten, sondern ist eben ein Blick, eine besondere Aufmerksamkeit für die kleinen Leute, für diejenigen, die unter die Räder zu kommen drohen. Und ich finde, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass aus der christlichen Tradition heraus, aus dem Glauben heraus, diese Fragen immer wieder neu gestellt werden und darauf großer Wert gelegt wird, dass die Menschen nicht unter die Räder kommen. Und das scheint mir sozusagen ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Dabei ist durchaus auch zu sehen, dass es unumkehrbar ist, dass die Kirchen jetzt zu kleinen Gemeinschaften werden. Es ist halt die Frage, was für kleine Gemeinschaften sie werden, ob sie in dieser Gesellschaft sozusagen eine positive Rolle spielen können, indem sie Funktionen wahrnehmen, Aufgaben wahrnehmen, die andere liegen lassen, oder ob sie sozusagen nur zu einem Häufchen der Ewiggestrigen werden.
Herr Möller vom Zentralrat der Konfession Freien schüttelt den Kopf zu dem Gehörten.
Ja, also wenn hier gesagt wird, die Kirche habe den Leuten beigebracht, man solle nicht lügen beispielsweise, dann kann ich doch nur fragen, was ist denn da beispielsweise in Köln los? Also hier finden Meineide statt, hier wird systematisch gelogen. Es gibt inzwischen nachgewiesenermaßen ein System des organisierten sexuellen Verbrechens in der Kirche. Und wie soll eine Institution, die so etwas zulässt und fördert und ihm einen Raum gibt, noch eine moralische Instanz für eine Gesellschaft sein? Und wie soll eine Kirche, die über Milliarden Güter verfügt, überhaupt noch den Anschein machen, für die kleinen Leute da zu sein, Herr Emuns, die ansonsten unter die Räder kommen? Die Kirche ist leider eine elitäre und steinreiche Organisation. Ich will aber eigentlich gar nicht so viel über die Kirche und ihren Reformbedarf reden, sondern eher darüber, dass der Staat in der Pflicht ist, von den Kirchen diese Reformen abzuverlangen. Er muss nicht die Kirche damit beauftragen, sich ein eigenes Arbeitsrecht zu schreiben, sondern er muss sein eigenes Arbeitsrecht auf die Kirchen ausweiten. Das ist die Pflicht des Staates, und deswegen ist die Kritik des Zentralrats der Konfessionsfreien immer an den Staat gerichtet und erst in zweiter Linie an die Kirchen.
Kommen wir zu den Finanzen. Die Kirchensteuer bei uns in Deutschland ist im 19. Jahrhundert eingeführt worden. Kleiner historischer Exkurs. Andere Finanzierung nach Abschaffung des sogenannten Kirchenzehns, der auf landwirtschaftliche Erzeugnisse abgeführt werden musste, der ist eingestellt worden. Es wurde kirchlicher Grundbesitz enteignet und man brauchte außerdem eine Versorgung für die Ruheständler und Hinterbliebenen in der Kirche. Also eine neue dauerhafte Einnahmequelle musste her. Geburtsstunde der Kirchensteuer. Grundsätzlich gefragt, eine solche Steuer zu haben, und es ist nur eine Form der staatlichen Leistung, über die andere Form werden wir noch reden, aber bleiben wir im Moment bei der Kirchensteuer, ist so eine Steuer von denjenigen, die den Kirchen angehören, nicht eine gute Sache?
Ich glaube, das ist erstmal eine effiziente Art und Weise, kirchliche Beiträge einzusammeln. Zweitens ist es schon tatsächlich auch so ein Punkt, wo man sagt, dass die Kirchen auch in eine gewisse Staatsnähe geführt werden. Das ist nicht immer unproblematisch, sozusagen, wenn die Nähe zwischen kirchlichen Eliten und staatlichen Funktionsträgern zu groß wird. Aber auf der anderen Seite verhindert es, dass so sektiererisches, frömmlerisches sich sehr breit macht in den Kirchen. Und insofern habe ich eigentlich ein Interesse daran, dass dieses System der kooperativen Trennung, zu dem für mich dann eben auch die Kirchensteuer gehört, dass das auf die Dauer erhalten wird, auch ein Interesse sozusagen aus der eigenen Konfession heraus, aus der eigenen Kirche heraus.
Was sagt die Kirchenrechtlerin dazu, Frau Hohenlohe?
Also der Staat stellt nur seine staatliche Verwaltung zur Verfügung, um diese Beiträge als Zuschlag zur Einkommensteuer einzuziehen und kriegt dafür eine Verwaltungsgebühr. Also er hat auch selbst etwas von, dass die Verwaltungsgebühr liegt so bei 2,5%. Er macht also selbst auch einen Gewinn in der Sache. Die ganze Sache ist verfassungsrechtlich abgesichert, dass Kirchen, die den Körperschaftsstatus haben, Kirchensteuer erheben dürfen. Ursprünglich war ja die Idee dahinter, und so hat es ja auch angefangen, dass man gesagt hat, die Kirche selbst darf eine Zwangsabgabe festsetzen und die einziehen. Man hat aber festgestellt, da hängt was dahinter. Das heißt, man muss die Daten geben, wer hat überhaupt hohes Einkommen und solche Dinge. Und dann hat sich herausgestellt, das ist ein bisschen kompliziert. Das würde auch bedeuten, man muss immer sämtliche Einbürgerlisten mit den entsprechenden Daten zu den Einnahmen weiterleiten an die Kirchen. Da hat man gesagt, wir finden eine einfache Lösung. Der Staat macht das gleich mit, zieht das ein mit seiner staatlichen Einkommensteuer und kriegt dafür eine Gebühr. Also staatskirchenrechtlich ist das einigermaßen gesichert. Es hat natürlich eigentlich auch ein theologisches Problem, denn sie verknüpfen die Mitgliedschaft zu einer Kirche mit einer finanziellen Zahlung. Es ist eigentlich nicht möglich, in der Kirche zu bleiben und zu sagen, ich zahle keine Kirchensteuer. Damit drängt man natürlich von kirchlicher Seite auch Leute raus, die das Geld nicht bezahlen müssten und die vielleicht aber glaubensmäßig dort bleiben würden.
Wir reden hier übrigens von Milliarden. 2021 waren es 6 Milliarden, die auf diese Art und Weise zustande kamen für die evangelische Kirche und 6,7 Milliarden für die katholische Kirche. Jetzt hat Kardinal Marx in dieser Woche sich bei den Kirchensteuerzahlern bedankt mit folgenden Worten: Mit ihren Beiträgen geben sie der Kirche die Möglichkeit, Dinge zu finanzieren, von denen alle leben.
Also ganz so einfach ist es nicht. Die Kirchensteuer mag im 19. Jahrhundert entstanden sein, aber im 20. Jahrhundert, um genauer zu sein, im Nationalsozialismus, wurde entschieden, dass die Menschen ihre Konfession in der Lohnsteuerkarte eintragen müssen. Und das, obwohl im Grundgesetz steht, dass niemand verpflichtet ist, seine Konfession zu nennen. Dieses System trägt ja heute nicht nur dazu bei, dass die Kirchen etwa 12,7 Milliarden Einnahmen haben, sondern die Kirchensteuer, und das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt, die Kirchensteuer ist in vollem Maße absetzbar von der Einkommenssteuer. Und dadurch gehen dem Staat etwa 4 Milliarden Euro pro Jahr an Steuereinnahmen verloren. Das wird im Subventionsbericht als Subvention aufgeführt. Man kann also sagen, dass jeder Euro gezahlter Kirchensteuer nochmal mit 30 Cent vom Steuerzahler bezuschusst wird. Und dass man aus einer Religionsgemeinschaft austreten muss, nachdem man als Kind eingetreten wurde, ungefragt, indem man sich bei einer staatlichen Behörde meldet, das ist doch das deutlichste Zeichen dafür, dass in Deutschland Staat und Kirche eben nicht voneinander getrennt sind. Wir sagen, die Kirche kann ihre Mitgliedsbeiträge von Menschen einziehen, die im erwachsenen geschäftsfähigen Alter einen Vertrag mit dieser Religionsgemeinschaft abgeschlossen haben. Und wenn sie das nicht mehr wollen, dann geht es den Staat das gar nichts an. Dann müssen sie das der Kirche gegenüber erklären. Das wäre ein sauberer Weg.
Ein sauberer Weg auch aus Ihrer Sicht, Herr Emund?
Ja, ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die wir da sozusagen verändern könnten. Wir könnten den Austritt vereinfachen, das war gerade angeschnitten. Wir könnten sozusagen auch Alternativen eröffnen, dass Leute sagen, diesen Apparat will ich gar nicht mehr finanzieren, aber ich verstehe mich trotzdem als Mitglied der katholischen oder evangelischen Kirche. Ich weise aber nach, dass ich einen bestimmten Betrag stattdessen an Greenpeace, an Amnesty International, an Miserio überwiesen habe. Das wäre aus meiner Sicht durchaus eine Möglichkeit, die Dinge ein wenig zu flexibilisieren und auch aus dem theologischen Problem herauszukommen.
Wie es ja auch in einigen europäischen Ländern tatsächlich so gemacht wird, wo man die Wahl hat, wie man bestimmte Zuwendungen für Gemeinwohl oder soziale Zwecke verwendet wissen will.
Genau, aber das ist noch ein Schritt weiter, weil es dann wirklich eine staatliche Steuer ist. Sie nur sozusagen für diesen Anteil der staatlichen Steuer, der aber ziemlich gering ist, ich glaube 0,5% in Spanien etwa, dass sie für diesen Teil dann sagen, wohin soll das Geld gehen. Aber da ist sozusagen der Staat selber derjenige, der es einzieht und der es dann weiterleitet. Das ist in Deutschland nochmal anders. Aber vielleicht noch ein Punkt an Herrn Möller gerichtet, dass Kirchensteuerbeiträge absetzbar sind. Das ist jetzt auch nicht anders, als wenn Sie eine andere Organisation, die sozusagen da als Gemeinwohl orientiert anerkannt ist, wenn Sie eine andere Organisation fördern. Also insofern.
Ja, bei den Kirchen ist es unbegrenzt.
Weil eben die Kirchensteuer entsprechend eingezogen wird.
Ja. Okay. Ja, und also man muss einfach betrachten, würde man dieses System abschaffen, wie viele Leute würden aus der Kirche austreten? Würde man den Kirchen ihr kirchliches Arbeitsrecht wegnehmen, was sie im Moment berechtigt, die Kirchenmitgliedschaft von den Beschäftigten ihrer Unternehmen zu verlangen, die überhaupt nicht von der Kirche bezahlt werden, dann würden noch mal mehr Menschen aus der Kirche austreten. Also im Moment ist es doch so, man wird als Baby zum Mitglied einer Religions- und einer Steuergemeinschaft gemacht. Und dann muss man aktiv austreten. Dafür muss man einen Termin vereinbaren. Dafür muss man Geld bezahlen. Das ist eine Opt-out-Regelung. Und wir sind dafür, dass es eine Opt-in-Regelung sein muss, dass man also aktiv beitreten muss. Und deswegen halte ich das jetzige System für ein deutliches Zeichen dafür, dass Kirche und Staat eben nicht getrennt sind.
Jetzt ist es so, dass tatsächlich immer weniger Menschen Kirchensteuer zahlen. Es treten immer mehr aus, 100.000, ein rekordverdächtiges Jahr hatten wir 2022 bei beiden Kirchen, aber vor allen Dingen genau bei der katholischen Kirche waren es über 520.000, die ausgetreten sind. Aber wir haben immer noch 40 Millionen, die den beiden Kirchen angehören. Wenn jetzt immer weniger Menschen Kirchensteuer zahlen, auch wenn es noch so ist, dass es nicht so leicht ist, sich davon zu verabschieden, wir haben es eben gehört, was bedeutet das für die Kirchen? Müssen sie sich andere Einnahmenquellen schaffen? Müssen sie sich von bestimmten Ansprüchen, bestimmten Leistungen, Gebäudeerhalt ist ja nur eines, verabschieden?
Also es ist ganz klar, dass die Kirche Aufgaben reduzieren muss. Wenn nicht so viele Gläubige da sind, mit denen man eben pastoral macht, ist auch klar, dass dann entsprechend der pastorale Aufwand, der Personalaufwand geringer wird und dass man entsprechend auch Einsparungen einfahren kann. Es ist ja so, dass eigentlich immer wieder damit gerechnet wird, dass die Kirchensteuern langfristig einbrechen. Bisher ist das noch nicht passiert. Und insofern würde ich schon auch daran festhalten, dass auch im internationalen Vergleich die deutschen Kirchen wirklich geradezu fürstlich finanziert sind. Und da kann man jetzt durchaus Abstriche hinnehmen.
Wobei wir ja etwa im Bistum Essen und auch in anderen kleineren Bistümern der katholischen Kirche sehen, dass schon seit mehreren Jahren eine intensive Diskussion darüber stattfindet, welche Kirchengebäude man überhaupt noch halten kann, welche man profanisieren muss. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wegen dieser Verkopplung mit der Einkommensteuer natürlich Probleme, die auf die Einkommensteuer auswirken, also zum Beispiel große Arbeitslosigkeit oder solche Dinge, natürlich auch dann immer direkt auch auf die Kirchensteuer durchschlagen.
Wenn die Kirchensteuer weiter zurückgeht, noch stärker als bisher offenbar der Fall ist, aber sie wird weiter zurückgehen, schon angesichts der Austritte, von denen man nicht annehmen kann, dass es weniger werden. Was bedeutet das dann für bestimmte Betätigungsfelder? Es ist ja so, dass die Kirchen sich durchaus in der Entwicklungszusammenarbeit engagieren, bei der humanitären Hilfe. Frage ist, braucht es die Kirchen dazu?
Also ich bin ja kein Unternehmensberater für Religionsgemeinschaften. Ich sehe auch, dass Religion ein Geschäftsmodell ist, das immer weniger attraktiv wird.
Deswegen, ich meinte es aber jetzt von der Seite des Staates, ja, und des Gemeinwohls aus betrachtet.
Ich könnte mir vorstellen, dass es jede Menge anderer Träger gibt, die sich auch um das Gemeinwohl kümmern, die aber bisher nicht die gleichen Chancen haben. Das Kartellamt in Deutschland hat ja schon vor über 20 Jahren festgestellt, dass es monopolartige Absprachen zwischen Staat und Kirche gibt, die also im Bereich der Caritas und Diakonie dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit so eng ist, dass andere Träger, auch im Bereich der humanitären Hilfe, nicht die gleichen Chancen haben wie die Kirchen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass sie subventioniert werden. Subventionen verzerren den Wettbewerb und dann kommt dabei eben ein Monopol der Kirchen raus, die das dann den Eindruck erweckt, die Kirchen würden sich am stärksten darum kümmern. Dabei sind sie schlicht und ergreifend am besten finanziell aufgestellt.
Ja, also Herr Müller, ich bin völlig bei Ihnen, dass wir eine Pluralisierung auch bei den sozialen Dienstleistungen brauchen. Und das würde eben auch etwa bedeuten, soziale Dienstleistungen mit muslimischem Hintergrund entsprechend gefördert werden müssten. Da bin ich sofort bei Ihnen. Aber sozusagen, ich würde da eben keinen Kahlschlag vornehmen. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt an die Entwicklungszusammenarbeit denke, dann müssen wir schon sagen, dass die Kirchen deswegen interessante Partner für die staatliche Entwicklungszusammenarbeit sind, weil sie in Ländern, wo sie es wirklich mit korrupten Staaten zu tun haben, dann eben über kirchliche Partnerinnen vor Ort verfügen, mit denen man eben dann entsprechende Projekte durchführen kann. Und deswegen spielt die kirchliche Entwicklungszusammenarbeit auch für die staatliche eine große Rolle, also wird in einem hohen Maße staatlich auch refinanziert.
Ja, ich glaube auch, dass man dann viel mehr Träger hat, mit denen man zusammenarbeiten muss. Vor allen Dingen werden es auch Träger sein, die vielleicht nicht in der ganzen Bundesrepublik anzutreffen sind, sondern eher lokal sind. Das sehen wir auch bei den muslimischen Trägern. Es ist viel einfacher dann mit Partnern in einem lokal begrenzten Bereich zusammenzuarbeiten, als weiter mit solchen Großorganisationen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren in dieser Stunde über das Verhältnis von Kirche und Staat, über das liebe Geld, das an die Kirchen für ihre Dienste an und in der Gesellschaft fließt, die wir hier sehr unterschiedlich bewerten in unserer Runde. Und zwar diskutiert die Rechtswissenschaftlerin Diana zu Hohenlohe, der Autor Philipp Möller und der katholische Theologe und Ökonom Bernhard Emunds. Lassen Sie uns zu einer anderen Art der Finanzierung von Staatswegen sozusagen der Kirche kommen, die sogenannten Staatsleistungen. Das sind Leistungen, die seit 200 Jahren an die großen christlichen Kirchen fließen als Kompensation für Enteignungen, die es gegeben hat, Grundbesitz der Kirche beispielsweise. Seit über 100 Jahren allerdings gibt es einen erklärten Verfassungsauftrag in Deutschland, der besagt, dass diese Leistungen abzulösen sind. Das ist der Politik bisher nicht gelungen. Warum, wieso, weshalb? Darüber werden wir diskutieren. Aber erstmal müssen wir mal ganz kurz erläutern, was sind das für Leistungen, von denen wir hier reden, jenseits der Kirchensteuer?
Staatsleistungen haben drei besondere Merkmale, wenn man sich den Verfassungsbegriff des Artikels 138 der Weimarer Verfassung ansieht. Das müssen vermögenswirksame Leistungen sein, also das muss irgendwie monetär bemessbar sein. Das zweite ist, die sind auf Dauer zu leisten und in wiederkehrenden Abschnitten. Also das ist das Problem der Dauerleistung. Und das dritte ist, die müssen historische Gründe haben. Also vor 1919 müssen die bestanden haben. Das können Sachen sein, die schon als Rechtsgrund festgelegt worden waren in der Reformation oder später nach dem Dreißigjährigen Krieg. Oder eben auch Sachen, die nach dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803, das ist das letzte große Reichsgesetz des Alten Reiches, festgelegt waren. Und da sieht der 138 der Weimarer Verfassung eben vor, diese finanziellen Entflechtungen, die müssen aufhören, die müssen beendet werden. Wie man das macht, ist dann aber im Einzelnen umstritten. Sie haben eben die Verfassungsvorschrift schon genannt. Die ist vollgültiges Verfassungsrecht. Insofern braucht man nicht darüber diskutieren, ob man das machen muss oder nicht. Das steht fest, weil der 140 Grundgesetz sagt, diese alte Vorschrift aus der Weimarer Verfassung soll auch in der neuen Verfassungsordnung Anwendung finden. Die Frage ist halt, was bedeutet ablösen? Wie macht man das? Welchen Geldbetrag muss man da haben? Muss man vollen Ersatzleistung? Wie löst man überhaupt eine Leistung ab, die eine Dauerleistung ist? Das kennt man aber aus anderen Bereichen auch, dass man Dauerleistungen ablöst. Das kennt man zum Beispiel bei Unterhaltszahlungen oder Rentenzahlungen. Wenn jemand sagt, ich möchte das ausgezahlt kriegen, die Rentenzahlung oder so, weiß man, wie der was macht. Da gibt es ein Bewertungsgesetz, das ein bestimmtes Mehrfaches des Jahresbetrags vorsieht zum Beispiel. Dafür müssen Grundsätze geschaffen sein, damit das einheitlich in der Bundesrepublik Deutschland geht und nicht der Staat einseitig zulasten der Kirche macht oder eine große Kirche so dominant ist, dass sie ihre Vorstellung hundertprozentig durchsetzt.
Wenn man sich diese Staatsleistung anschaut, wie gesagt, nicht zu verwechseln mit der Kirchensteuer, denn diese staatlichen Leistungen kommen von allen Steuerzahlern und muss man sich da die Frage stellen, ob das eigentlich in einem Widerspruch steht zum staatlichen Neutralitätsgebot?
Ja. Muss man. Und zwar steht es in einem Widerspruch aus meiner Sicht. Also diese Staatsleistungen passen in dieser Form überhaupt nicht mehr in unsere Gesellschaft. Sie passen nicht zu einem Staat, der weltanschaulich neutral sein will, der ja eben auch der Staat der Religionsfreien, der Staat derer sein will, die zu anderen Religionen sich zugehörig fühlen. Insofern passen diese Leistungen so nicht mehr in die Gesellschaft, in die Zeit. Sie müssen beendet werden. Jetzt ist eben die nächste Frage, wie sie beendet werden.
Dann fragt man sich ja schon, warum die Politik sich wirklich so schwer tut. Es hat immer wieder Anläufe gegeben. Der letzte war, glaube ich, Mai 2021, wenn ich nicht einen weiteren übersehen habe, diesen Verfassungsauftrag der Auflösung dieser Verknüpfung zu erfüllen. Warum passiert es nicht?
Ablösung dieser Staatsleistung heißt Beendigung des alten Rechtsgrundes gegen Entschädigung. Das heißt, man kann, anders als die AfD das in ihrem alten Entwurf vorgesehen hat, nicht einfach sagen, wir zahlen jetzt einfach ab heute nichts mehr und dann ist abgelöst. Das ist das Problem, dass man das nicht sagen kann nach derzeit herrschender Meinung. Und das heißt, es muss eine Entschädigungssumme dort sein. Und die Frage ist halt, wie hoch muss die sein?
Genau.
Und die bisherigen Entwürfe, damals der Entwurf vor 2 Jahren von FDP, Bündnis 90, die Grünen und der Linken hatte vorgesehen, man nimmt den Betrag von 2020, die fast 600 Millionen Euro im Jahr, nimmt die Ablösezahl aus dem Bewertungsgesetz, also das 18,6-fache, dann ist man bei einer riesigen Summe. Und das ist natürlich schwierig zu erklären der Bevölkerung, die so aussieht, wie auch der Herr Möller das ja mit Recht darlegt, dass wir jetzt in einem Einmalbetrag 10 Milliarden Euro oder noch mehr bereitstellen müssen und das haushalterisch ausweisen müssen in einer Zeit, wo wir viele sozial Schwache haben, wo wir eine hohe Inflation haben, wo man schwer vermitteln kann der Bevölkerung, dass man solche Beträge jetzt in die Hand nehmen muss, um die ganze Sache zu beenden.
Sähen Sie einen Weg, Herr Müller?
Ja, klar. Ja. Es gibt ja das Institut für Weltanschauungsrecht, dem zahlreiche renommierte Juristinnen und Juristen angehören, unter anderem Staatsrechtler Bodo Piroth. Von diesem Institut für Weltanschauungsrecht gibt es den wichtigen Begriff des Referenzjahrs. Und hier wurde gerade das Referenzjahr 2020 genannt. Und genau da liegt der Fehler. Das Referenzjahr muss 1919 sein. Denn 1919 wurde der Auftrag geschrieben, diese positiven Staatsleistungen abzulösen. Es gibt auch negative Staatsleistungen, Steuerbefreiungen und so weiter. Die müssen auch abgelöst werden. Aber die Ablösung der positiven Staatsleistungen mit dem Referenzjahr 1919 belaufen sich auf etwa 135 Millionen Euro. Und die sind ohne weiteres zu bezahlen. Nimmt man das Referenzjahr 2020, dann landet man 100 Jahre später beim 100-fachen, bei irgendwo zwischen 11 und 15 Milliarden Euro. Und diesen Betrag können die Länder nicht leisten, aber den müssen sie auch nicht leisten. Denn nach dem Wortlaut der Verfassung, schreibt das Institut für Weltanschauungsrecht, sind die Ansprüche, die bei Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung im Jahr 1919 bereits bestanden, relevant und nicht das Jahr 2020. Dann landen wir bei 135 Millionen und die können ohne Probleme gezahlt werden.
Und das wäre fair und verfassungsgemäß, denn das ist das, was von der Politik verlangt wird, eine Lösung zu finden, die beides ist.
Das ist auch der einzig verantwortungsvolle Umgang mit Steuergeldern aus meiner Perspektive.
Ja, also Herr Möller, ich bin jetzt kein Jurist, vielleicht kann Frau zu Hohenlohe noch was dazu sagen, aber als Ökonom würde ich sagen, finde ich sehr eigenartig, wenn es sozusagen um vermögensrechtliche Leistungen geht, also um einen Vermögenswert, dann zu sagen, wir nehmen jetzt den Wert von 1919 statt den Wert von heute. Es geht um Leistungen, die heute erbracht werden und die sozusagen heute abgelöst werden müssen.
Nein.
Sodass, jetzt lassen Sie mich mal zu Ende erzählen, dass sozusagen von Seiten des Staates ich da keinen Handlungsspielraum sehe. Ich sehe aber die Kirchen in der Lage, diesen gordischen Knoten zu zerschlagen, nämlich zu sagen, das passt nicht mehr in diese Zeit. Wir haben aber im Grunde auch nicht die Atmosphäre da, um jetzt wirklich zu sagen, wir kassieren hier 15 oder 11 Milliarden Euro. Das ist niemandem zu vermitteln. Das wird einen Sturm der Entrüstung geben. Also verzichten wir auf dieses Geld. Also das können die Landespolitikerinnen und die Bundespolitiker können das nicht von sich aus vorantreiben. Aber die Kirche könnte sagen, wir verzichten darauf, denn es handelt sich um keine riesige Summe und es ist etwas, was aus meiner Sicht in keiner Weise legitim ist, das fortzusetzen, wenn es keine Möglichkeit gibt, zu einer Ablösung zu kommen, die vermittelbar ist und die zugleich juristisch und ökonomisch passend ist. Wenn es das auch nicht gibt, dann sollten die Kirchen selber darauf verzichten.
Man kann nicht auf etwas verzichten, auf das man keinen Anspruch hat.
Das jedenfalls hat man nach der Verfassung den Anspruch darauf, dass man
eben nicht
so lange die Staatsleistung weiterbekommt, bis abgelöst ist. Das hatte damals der 163 Weimarer Verfassung sogar explizit so gesagt. Nur hat man jetzt diesen Teil der Verfassung nicht übernommen, aber gesagt, das ist eigentlich auch in dieser Ablöseverpflichtung drin. Bis man nicht abgelöst hat, hat man weiter Anspruch auf die Staatsleistung.
Aber man hat keinen Anspruch auf die Ablösung auf der Basis der Summe des Jahres 2020, sondern das Referenzjahr muss 1919 sein. Dann ist es fair und dann ist es verantwortungsvoll und dann kann man es auch den Menschen von heute gut vermitteln.
Das ist ja ziemlich schwierig, weil man hat natürlich zwischendrin pauschalisiert. Einzelne Länder haben Teil abgelöst. Dann hat man wieder Dinge zusammengefasst. Wir haben mindestens zwei Währungsreformen in der Zeit gehabt. Also das muss man natürlich alles mit berücksichtigen. Das Jahr 2020 hatten die Parteien in diesem Entwurf für das Ablösegesetz festgelegt, um einfach eine einfache Summe zu haben, von der man aus ausrechnen konnte. Denn man muss das natürlich auch handhabbar machen, als Ausgangspunkt, wo man anfangen soll.
Wäre eine handbare Möglichkeit, damit umzugehen, ein möglicher Weg, wie gesagt, fair und verfassungsgemäß muss er sein, dass man eine Summe X, über deren Höhe noch diskutiert werden wird, aber dass man die festlegt und sagt, man kann das auch als Ratenzahlung machen, also zum Beispiel in der Höhe dessen, was jetzt als Staatsleistung jährlich an die Kirchen geht, bis zu einem Jahr X und damit die Ablösung geleistet ist?
Ja, aber wer verhandelt das? Es gibt ja im Moment wieder eine Arbeitsgruppe, die daran sitzt, ein solches Grundsätzegesetz zu schreiben. Und da sitzen eben keine säkularen Stimmen, da sitzen keine konfessionsfreien Stimmen, da sitzen Politikerinnen und Politiker, die häufig sogar noch einen christlichen Hintergrund haben, und die Kirchen. Und das ist auch unsere Kritik. Das geht uns alle etwas an. Es geht hier nicht, wie Herr Emmons sagt, um eine geringe Summe, sondern es geht um wahnsinnig viel Geld. Wir reden hier um viele Milliarden Euro, das in einer solchen angespannten Zeit. Und das lässt sich niemandem mehr vermitteln, dass das heute einfach, ich sag jetzt mal, den Kirchen hinterhergeworfen wird. Zumal das ja nur 2% des gesamten kirchlichen Haushalts ausmacht.
Herr Müller, da sind wir doch einer Meinung. Also es geht mir darum, dass der Verzicht, der würde jetzt auf eine Summe kommen, die pro Jahr etwa bei 600 Millionen liegt. Würde ich genauso wie Sie sagen, das ist eine vergleichsweise geringe Summe, wenn man sich den Haushalt der beiden Großkirchen insgesamt ansieht. Also kann man darauf verzichten.
Ich will Ihnen nur bei dem Begriff Verzichten Punkt sind wir widersprechen.
Das sehen wir halt unterschiedlich, weil ich von einem Rechtsanspruch ausgehe, der erstmal gegeben ist, auf den aber eben man verzichtet.
Der aber anders gegeben ist. Ja, der ist gegeben, aber der ist anders gegeben. Schauen Sie auf unserer Homepage konfessionsfrei.de, da haben wir das verlinkt, was das Institut für Weltanschauungsrecht dort in einer wirklich sehr ausführlichen Stellungnahme dazu schreibt. Es ist also nicht so, dass ich das hier irgendwo aus dem Blauen ziehe, sondern das ist eine juristisch durchdachte und präzise formulierte Stellungnahme, die eben zu dem Ergebnis kommt, dass es mit 135 Millionen Euro rechtssicher abzulösen wäre.
Sie haben natürlich zusätzlich das Problem, dass wir den Artikel 18 des Reichskonkordats haben, wo festgelegt ist, dass vor dem Erlass eines solchen Gesetzes freundschaftliches Einvernehmen zu finden ist. Mit dem Heiligen Stuhl. Aber was heißt freundschaftliches Einvernehmen? Das heißt jedenfalls nach meiner Ansicht nicht, dass die zustimmen müssen, sondern einfach nur, dass man sich wechselseitig konsultiert. Also das muss auch nach dem Hessischen Kirchenvertrag von 1960 in Bezug auf die evangelischen Kirchen. Also man muss sich absprechen mit den Kirchen. Die müssen aus meiner Sicht nicht zwingend in so einer Arbeitsgruppe mit drin sitzen, aber die müssen hinreichend konsultiert und ihre Interessen einbringen.
Ich möchte das Stichwort Reichskonkordat gleich noch etwas vertiefen, aber eine Sekunde nochmal bei der Ablösung bleiben. Sie haben eben gesagt, Herr Emuth, es geht um keine riesengroßen Beträge. Jährlich betrachtet ist das möglicherweise was an Staatsaufwendungen direkt im Moment an die Kirchen geht der Fall. 600 Millionen ist auch nicht wenig, aber das mal dahingestellt. Es ist aber ein Problem, wenn es das nicht mehr gäbe für kleinere Bistümer, namentlich im Osten, denn die beziehen oft den allergrößten Teil ihres Haushalts durch diese Gelder.
Ja, die beziehen durch diese Gelder einen Teil ihres Haushalts, aber die beziehen zum Teil eben auch Geld. Ja, aber sie beziehen zum Teil eben auch Gelder aus einem Finanzausgleich zwischen den Bistümern, der sogenannte Strukturbeitrag, der aktuell zurückgefahren wird. Warum sage ich das? Weil mir klar ist, dass der Verzicht auf Staatsleistungen nur möglich ist, wenn man eben die Bundesebene nochmal stärkt, wenn man für eine Weiterentwicklung des Finanzausgleichs zwischen den Bistümern oder zwischen den Landeskirchen sorgt. Nur so wäre das verkraftbar, weil es eben tatsächlich einzelne Landeskirchen, einzelne Bistümer gibt, die in einem hohen Maße auf diese Leistungen angewiesen sind. Aber lassen Sie mich das vielleicht noch ein klein bisschen erläutern. Es ist so, dass wir ja tatsächlich mit geringeren Kirchensteuereinnahmen rechnen müssen. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass mehr Aufgaben auf der Bundesebene wahrgenommen werden müssen und nicht mehr durch jede einzelne Diözese oder jede eigene Landeskirche. Dadurch könnte man sehr, sehr viel sparen. Faktisch ist es aber so, dass diese Aufgaben, die auf Bundesebene gebündelt sind, im sogenannten Haushalt des Verbands der Diözesen Deutschlands, dass dessen Anteil, der Anteil dieses Haushaltes an den Kirchensteuermitteln in den letzten 20 Jahren halbiert wurde auf gerade mal noch 2%. Wir haben also ein Problem, da würde mir Herr Müller wahrscheinlich recht geben, dass unsere Bischöfe in einem hohen Maße das Geld in den Bistümern und in den bischöflichen Stühlen als ihr Geld wahrnehmen und das sozusagen beisammenhalten wollen, statt dass sie bereit sind, auch für einen solidarischen Ausgleich. Den bräuchte es nicht nur mit Blick auf den Verzicht auf Staatsleistungen, sondern den bräuchte es aus meiner Sicht auch, um in Zukunft vernünftige Schadensersatzzahlungen etwa an Missbrauchsopfer zu zahlen. All das sind sozusagen Dinge, wo tatsächlich jetzt dringend eine Modernisierung der kirchlichen Finanzverwaltung angesagt ist, vor allen Dingen eben mit einer Stärkung der Bundesebene.
Ja, also nochmal, ich bin ja kein Unternehmensberater der katholischen oder der evangelischen Kirche, aber es ist auch nicht Aufgabe des Staates, sich darum zu sorgen, dass die Kirchen weiterhin finanziert sind. Also wenn Sie fragen, ob das bei den Kirchen zu Problemen führt, dann kann man sagen, das mag sein, das ist aber Angelegenheit der Kirchen, denn mit der Trennung von Staat und Kirche in der Weimarer Reichsverfassung 1919 wurde ja festgesetzt, dass der Staat nicht mehr dafür verantwortlich ist, dass die Kirchen finanziell stabil sind. Dafür hat er ihnen die Kirchensteuer gegeben. Dafür können sie sich, wie Herr Emuth gesagt hat, auch fürstlich mitfinanzieren. Und das muss reichen. Also selbst wenn es so sein sollte, dass kleinere Bistümer unter der Ablösung den Staatsleistungen leiden würden, dann müssten die Kirchen das intern regeln. Das ist nicht die Aufgabe des Staates.
Also das ist zutreffend. Die Summe muss halt ausreichen und muss adäquat sein, aber damit ist es in der Tat vorbei. Dann gibt es nur noch Leistungen, die die Kirche bekommen würde, wie jeder andere auch, eben für die Kindergärten, kirchlichen Schulen und sonstige Einrichtungen.
Dass es staatliche Zuschüsse für die katholische Kirche, also eine der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland, gibt, ist unter anderem, das Stichwort viel, festgehalten im sogenannten Reichskonkordat. Dieser Vertrag, der da zustande kam zwischen dem Staat, dem nationalsozialistischen Staat, Hitler-Deutschland, und dem Vatikan, der jährt sich in der kommenden Woche zum 90. Mal. Bevor wir uns den nochmal angucken, diesen Vertrag, dieses Reichskonkordat, ob es dessen noch bedarf und wenn ja, wie er vielleicht auch zu verändern wäre, ist es nicht insgesamt befremdlich, dass dieser mit den Nazis beschlossene Vertrag noch immer existiert?
Na klar, und das würde ich auch nicht nur juristisch diskutieren wollen, sondern vor allen Dingen auch gesellschaftlich. Also wenn Sie richtig sagen, dass Paragraph 18 des Reichskonkordats vorschreibt, dass die Ablösung der Staatsleistungen im freundschaftlichen Einvernehmen zu gestalten sind, dann muss man eben sagen, da geht es um das freundschaftliche Einvernehmen zwischen den Nazis und der katholischen Kirche. Und im Reichskonkordat sind ja noch ein paar mehr Dinge beschlossen worden, von denen die Kirchen bis heute wahnsinnig stark profitieren. Die Nationalsozialisten haben die Kirchensteuer so aufgebaut, wie sie heute ist. Der Religionsunterricht wurde zum ordentlichen Lehrfach erklärt in den Zeiten des Nationalsozialismus. Das sind, denke ich, alles Dinge, die wir heute sehr, sehr kritisch diskutieren und dann eben auch hinterfragen und ändern müssen.
Auf der anderen Seite ist natürlich das Reichskonkordat ein Konkordat und das heißt ein völkerrechtlicher Vertrag, damals zwischen dem Deutschen Reich und dem Heiligen Stuhl als Völkerrechtssubjekt. Ja. Das ist nicht nur ein Bundesgesetz, sondern ist auf der völkerrechtlichen Ebene. Natürlich kann man alle völkerrechtlichen Verträge kündigen.
Na, man kann doch mal darüber reden, was die Nazis mit der Kirche ausgehandelt haben. Entschuldigung.
Ja, aber wir kommen natürlich nicht dahin weg, dass das ein Rechtsakt ist, der besteht.
Ja, bitte, dann soll es ein Rechtsakt sein, aber jeder Rechtsakt hat auch eine gesellschaftliche Dimension und die muss doch offen miteinander besprochen werden.
Also ich würde unterscheiden zwischen den Regelungen des Reichskonkordats, die ja nicht im hohen Maße abweichen von den vorangehenden Regelungen, den vorangehenden Konkordaten zwischen dem Heiligen Stuhl und Bayern, Heiliger Stuhl Preußen, Heiliger Stuhl Baden. Davon sind jetzt keine großen Abweichungen. Insofern würde ich sozusagen die Regelungen, die da getroffen sind und die völkerrechtlich verbindlich sind, nicht in Frage stellen. Würde aber zugleich sagen, dass das Schließen des Reichskonkordats noch im gleichen Jahr sozusagen mit Hitler-Deutschland direkt nach der Machtergreifung, dass das ein völlig falsches Signal war und dass der Heilige Stuhl da in eine Richtung gelaufen ist und auch den politischen Katholizismus dazu gezwungen hat, diesen Weg mitzugehen, der völlig falsch war. Die Frage ist aber, ob damit die Regelungen im Einzelnen in Frage stehen.
Und die großen Zahlungen kommen ja schon von vorher. Also insbesondere was die bayerischen Zahlungen anbelangt, kommen ja schon aus dem Konkordat zwischen Bayern und der Kirche aus dem Jahr 1817. Und dort sind schon festgelegt die Zahlungen für die Bistümer, die ja so eine große Menge in Bayern machen.
Ja, richtig. Aber wenn wir heute über die Ablösung der Staatsleistungen sprechen und davon die Rede ist, dass es in einem freundschaftlichen Einvernehmen geschehen soll, dann kann ich doch nur sagen, wir müssen für heute eine Regelung finden, die passend ist. Und diese passende Regelung bedeutet eben nicht, dass wir Höhen aufrufen von 11 oder 15 oder gar 24 Milliarden Euro, die die Länder nicht stemmen können. Denn damit verhindern wir, dass der Verfassungsauftrag auch nach 104 Jahren immer noch nicht eingelöst wird.
Was auch wichtig ist, ist, dass man die ganze Ablösung als Teil des Staatsschuldendienstes nimmt. Es ist ja nicht so, dass die Länder jetzt verpflichtet sind, einen Einmalbetrag direkt aus ihrem Haushalt zu finanzieren, sondern sie könnten sich das auch zwischenfinanzieren. Also sie könnten eine statt dieser Ablösung auf diese Weise, dass das ihren Haushalt direkt belastet, könnten sie auch einen Kredit aufnehmen bei einer ihrer Landesbanken und dann diese Schuld innerhalb einer bestimmten Zahl von Jahren dort zurückzahlen und wären aber die Sache mit den Kirchen sofort los.
Ja, aber Entschuldigung, eine Ratenzahlung ist auch eine Zahlung.
Jedenfalls nur, das stimmt, aber im Haushalt wäre dann immer nur die jeweilige Rate auszuweisen, die in diesem Jahr dann an die Bank zu zahlen
ist. Das ist Augenwischerei auf Kosten der Steuerzahler. Entschuldigung, das geht nicht.
Ich würde auch sagen, das ist eine kosmetische Korrektur, die eigentlich an der Substanz nichts ändert. Und ich denke, dass der Aufschrei auch so noch hoch genug sein wird. Es gibt ja Berechnungen, dass man sagt, man verdoppelt etwa die aktuelle Staatsleistung, macht das über 20 Jahre, dann ist man das Ding los. Aber die Verdopplung der Staatsleistungen jetzt würde auch einen Aufschrei ergeben und völlig zu Recht, finde ich.
würden wir also hier fordern aus dieser Sendung gehen, dass das Reichskonkordat abgeschafft gehört?
Na, so einfach kann man es sicherlich nicht machen, aber ich finde, es gehört doch zum gesellschaftlichen Diskurs dazu, zu fragen, welche Regelungen zwischen Nazis und Kirche getroffen wurde und wie wir mit der heutigen Situation im Jahr 2023 klug und vor allen Dingen verantwortungsvoll und transparent umgehen. Wir müssen da offen und transparent drüber reden. Die Religion ist eine absolute Privatsache. Jeder kann privatgläubig sein, wie er will, aber der Staat hat sich daraus zu halten.
Ich würde das noch mal ein bisschen weiter treiben wollen. Also ich glaube, wenn man jetzt einen langfristigen Blick nimmt, dann ist doch klar, dass wir es in Zukunft mit sehr viel kleineren Kirchen zu tun haben werden. Das heißt, ihr Ort in der Gesellschaft muss neu bestimmt werden. Da würde ich natürlich auch sagen, irgendwann braucht es dann auch wieder neue Staatskirchenverträge bzw. neue Konkordate, um das zu regeln. Aber die Frage ist, ob das jetzt der Zeitpunkt ist oder ob man jetzt eben Anpassungen vornimmt, die eben wirklich anstößige Dinge beseitigen, um langsam voranzuschreiten und zu sehen, wohin sich das entwickelt. Wie gesagt, ich glaube, dass es für beide Seiten, sowohl für die Kirchen wie auch für den Staat, von Vorteil ist, wenn man nicht auf eine laizistische Trennung zwischen Staat und Kirche setzt, weil dann eben sozusagen das Sektiererische Überhand nimmt und da kann auch eine Gesellschaft, da kann ein Staat eigentlich kein Interesse dran haben.
Also ein Konkordat, ein Vertrag zwischen Staat und Religionsgemeinschaft, auch beispielsweise ähnlich dem aktualisiert, modernisiert, dem Existierenden mit den Muslimen?
Das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen, denn das Grundgesetz schreibt ja vor, dass alle Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften gleich behandelt werden müssen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir verschaffen etwa den muslimischen, islamischen Gemeinschaften die gleichen Sonderrechte wie den Kirchen. Dann bekommen sie auch ein eigenes Arbeitsrecht. Dann können sie eine Moscheesteuer einziehen. Dann können sie den Muezzin rufen lassen. Oder aber wir setzen, und dafür steht der Zentralrat der Konfessionsfreien, die Sonderrechte der Kirchen runter. Wir sprechen uns für den Privilegienabbau ein, denn warum sollten denn Weltanschauungsgemeinschaften Sonderrechte gegenüber anderen haben? Dass wir im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips arbeiten und auch die Kirchen gesellschaftliche Aufgaben übernehmen, das ist okay. Subsidiarität ja, aber Steuermilliarden und Paralleljustiz, das darf nicht sein, weder fürs Christentum noch für den Islam.
Vielleicht anstelle eines Fazits noch von Ihnen, Frau Hohenlohe, und auch von Herrn Emunds die Frage, ob das in die richtige Richtung weist, anknüpfend an das, was Herr Möller eben gesagt hat, was sich ja die existierende Bundesregierung, die Ampelkoalition, vorgenommen hat, nämlich eine bessere Einbeziehung aller Konfessionen, will sagen, auch anderer Konfessionen als der evangelischen und der katholischen Kirche.
Das ist jedenfalls im Sinne des Gleichbehandlungsgebotes, dass man kleine und größere Religionsgemeinschaften jedenfalls konsultiert. Bisher wird ja differenziert mit der Aussage, naja, eine größere Religionsgemeinschaft repräsentiert auch mehr Menschen, eine kleinere ist also gesellschaftspolitisch unbedeutender. Wir sehen jedenfalls, dass das ganze System ja jetzt auch durch das Europarecht einen starken, scharfen Wind bekommt. Wir haben zwei Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, wo gesagt wird, dass das Arbeitsrecht der Kirchen kann also so nicht mehr weiter fortbestehen. Wir kriegen also auch aus dem Europarecht einen heftigen Wind, dass man Privilegien abbaut und dass es stärker einbezogen wird, die Regeln in den Kirchen, in das allgemeine Arbeitsrecht. Es wäre also jetzt sehr kontraproduktiv, wenn man jetzt kirchliche Arbeitsrechte auch auf weitere Religionsgemeinschaften erlauben würde. In der Tat müssen diese Sachen jedenfalls europarechtlich abgebaut werden. Und in der Tat muss man sich fragen, ob überkommene Rechte so noch beigehalten werden sollten. Wir müssen aber dann die Systemfrage wirklich stellen. Wollen wir in ein laizistisches System kommen, wo Religion nur noch sowas Ähnliches wie so ein Kaninchenzüchterverein oder Schachclub oder irgend sowas? Oder wollen wir weiter anerkennen, dass Religion was Wichtiges ist für den einzelnen Menschen jedenfalls?
Ja, ich würde auch sagen, zu den Dingen, auf die die Kirchen jetzt verzichten sollten, gehört eben auch das eigene Arbeitsrecht. Dennoch würde ich sagen, dass wir eine gute Regelung haben, dass wir die Religionsfreiheit auch kollektiv verstehen. Das heißt, dass sozusagen die Organisationen selber auch entsprechende Freiheiten und Möglichkeiten haben. Ich wünsche mir, dass wir das ausweiten, vor allen Dingen mit Blick auf die Muslimen, die ja in unserer Gesellschaft eine sehr viel größere Rolle spielen. Wir haben das Problem, dass bisher dort der Organisationsgrad nicht im gleichen Maße gegeben ist. Wobei, wenn ich sozusagen an die türkischen Moscheevereine denke, doch vielleicht es auch Möglichkeiten gibt, von staatlicher Seite in Deutschland nochmal Angebote zu machen, um da zu einer besseren Organisation auch von Muslimen zu kommen, die dann auch entsprechende Möglichkeiten bedeuten würde, die jetzt schon aktuell die christlichen Kirchen haben.
Damit geht diese Diskussion über das Verhältnis von Kirche und Staat und über die Finanzierung der Kirchen zu Ende. Ich bedanke mich bei der Rechtswissenschaftlerin Diana zu Hohenlohe, dem Autor Philipp Möller und dem katholischen Theologen und Ökonomen Bernhard Emunds. In alle Richtungen wünsche ich einen schönen Freitagabend.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.